Poetics.
Raum für
Wechselseitiges. Ein Podcast mit
Dorothea Kurtoy
und Astrid Habiber-Kressmeier.
Herzlich willkommen im Podcast, der sich wie so oft eigentlich wieder mal über drei Länder aufspannt: Deutschland, die Schweiz und Österreich. Einen lieben Gruß in die Schweiz, Habiber, zu dir.
Ja, hallo Dorli und hallo Bettina, zu dir nach Deutschland.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich darüber.
Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast einen Spaziergang unternommen und habe mir gedacht, dass es schon ein bisschen verrückt ist, gerade mit euch beiden online zu sprechen, weil ja euer beider Berufe sich ganz wesentlich im Draußen abspielen. Und es tut mir schon ein bisschen leid. Ich wäre auch gern mit euch im Wald herumgestreunt oder an einem See spaziert oder auf jeden Fall draußen. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir zu Beginn dieses Draußen so ein bisschen ins Drinnen holen und schauen, gibt es so heute oder gestern von dem Ort, an dem ihr gerade seid, was so ein Draußenerlebnis ist, das wir hier jetzt mal hereinholen können.
Ich schaue hier ja in das Rheintal und die Berge, die dort hinten stehen. Ich sehe gerade die österreichischen Berge. Und in diesen Tagen ist es immer ein Spiel mit der Nebelgrenze. Also zurzeit bin ich gerade oberhalb des Nebels und sehe aber auf ein riesenweißes Wattebett, das dort unten in diesem Rheintal liegt. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes, auch Weiches, dorthin zu schauen. Und oft sind sie ja nicht weit weg, wenn ich unten bin im Tal, dann ist dort aber in dieser dicken Nebelsuppe, also dann ist es keine weiche Wolke, es ist schon das Leben ganz ein anderes und auch die Empfindungen. Und ich habe auch das Gefühl, es drückt dann mit der Zeit auf die Menschen und die ganze Atmosphäre in der Stadt. Und ja, das sind im Moment so meine Erfahrungen an der Nebelgrenze, oberhalb, dann wieder ganz unten in diesem Wechsel zu leben. Das ist da gerade meine Wirklichkeit.
War heute vor unserem Zusammenkommen auch draußen unterwegs und so unterbewusst ist mitgelaufen diese Frage, was verbindet mich heute mit dem Lebendigen da draußen? Und immer ist es hier in Berlin, wenn man rausgeht, dass so die Pflanzen überall durch die Zäune wachsen. Das ist irgendwie immer da. Und heute war aber das Stärkste diese Winterluft, etwas feucht, die sich so auf die Körper legt, die Körper umhüllt, das Gesicht berührt und dabei ohne Wind. Also diese Luft, die fast physisch spürbar ist. Diese Winterluft, die Winterluft ist mein stärkster Eindruck heute hier in der Stadt.
Man merkt schon, ihr seid gewohnt, auch was ihr erlebt, in Sprache zu fassen. Ich kann das so poetisch gar nicht mithalten. Und ich mag es auch ein bisschen spannend, weil meine, und ich weiß gar nicht, ob es gilt, meine Naturerfahrung hat heute in meiner Instagram-Timeline stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es gilt, aber ich erzähle sie euch später. Aber ich habe da wirklich was gesehen in einer Timeline, die voll war von Schreckensmeldungen nach der Inauguration von Donald Trump. Hatte ich ein Naturerlebnis, aber dazu später.
Du machst das neugierig.
Bettina, ich möchte dich natürlich gern kurz vorstellen. Du bist 1962 in Hannover geboren, hast dort Geschichte und Literaturwissenschaft studiert, hast auch einen Auslandsaufenthalt in Jamaika gehabt. Verrat mir noch, wie lange und wann warst du dort?
Ich war 1993/94 für ein Jahr dort.
Und nach dem Studium hatte ich dann deinen Weg über berufliche Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung gewissermaßen ins Freie geführt. Seit 2004, also seit 20 Jahren, bist du selbstständig in systemischer Prozessbegleitung in Naturräumen, wie du es nennst. Du berätst Menschen, Teams und Organisationen. Du bildest KollegInnen in diesen Formen der Beratung aus. Und du bist auch eine Weiterdenkende, eine Forschende und eine Publizierende in diesen Feldern.
Ich habe hier einen Artikel gerade aufgeschlagen, den du veröffentlicht hast in Erleben und Lernen. Das ist eine internationale Fachzeitschrift für handlungsorientiertes Lernen. Und der Titel heißt Mensch und Natur. Wir werden sprechen über Mensch und Natur und wie viel Sinn oder auch nicht Sinn das stiftet, in diesen Kategorien zu denken. Und trotzdem will ich jetzt einfach mal fragen, was hat denn in dir diese große Liebe oder Verbundenheit oder Begeisterung für das, was wir Natur nennen, geweckt?
Vielleicht dazu dann auch eine kleine biografische Bemerkung noch. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen am Rande des Sauerlands und damals gehörte das Draußensein für Kinder dazu. Wir waren nah am Wald, wir haben im Wald gespielt, wir haben auf der Wiese gespielt, wir haben am Bach gespielt. Ohne groß darüber nachzudenken, würde ich heute sagen, dass eine gewisse Verbundenheit mit dem Draußensein zu meinem Aufwachsen schon gehörte. Und in dem Jahr in Jamaika war ich viel in den Bergen und unterwegs mit Bergführern und habe ganz plötzlich dort gemerkt, da ist was Neues, da liegt mir etwas. Und ein Jahr oder 3 Jahre später habe ich dann in dem Suchen danach, was kommt nach dem Studium, plötzlich diese Idee gespürt, ich muss draußen sein. Eigentlich war das der Moment, in dem das klar wurde. Ich muss draußen arbeiten, ich muss Menschen draußen begleiten. Und dem bin ich nachgegangen.
Eine biografische Grundprägung, vielleicht so.
Mhm.
Und dann eine plötzliche Eingebung, dass ich muss draußen sein.
Ja, das war wirklich der stärkste Moment. Meine Familie war etwas überrascht, also zwar jetzt nicht so offensichtlich, ne? Aber die Eingebung war so klar und rückblickend würde ich sagen, dieses Jahr in Jamaika hat schon dazu beigetragen, diese Erfahrung dort, ne? Auch mit Menschen draußen unterwegs zu sein, auch nachdem ich mich auskannte, andere zu führen durch die Blue Mountains, da habe ich wahrscheinlich gemerkt, was es möglich macht. Ne?
Jetzt hast du ja gesagt, du warst in Jamaika in den Bergen unterwegs. Kannst du da gleich vielleicht so ein bisschen uns reinführen, so in die Qualitäten? Was rührt eine Landschaft in mir an? Womit gehen wir da in Resonanz? Also ihr sprecht ja auch in eurer beider Arbeit und Herr Bieber spricht ja viel von dieser Wechselseitigkeit und von der Mensch-Welt-Beziehung, die sich auch in diesen Landschaften ausdrückt.
In Jamaika war es die Nähe von dichtem Wald. Die Berge waren in dem Sinne nicht vorrangig. Es waren die bewaldeten Berge und das Meer in der Nähe. Und in Jamaika war es jetzt für mich eine neue Waldqualität. Also es gibt dort noch Gegenden, die man vielleicht urwaldähnlich erleben kann. Es waren auch ganz andere Bäume, die ganz andere Geräusche machten. Auch, dass Menschen dort lebten, also vereinzelten Menschen, die am Tag ganz weit runtergehen, um irgendetwas zu besorgen und dann auch im hohen Alter noch wieder raufklettern. Also es war auch ein Lebensraum für einzelne Menschen dort im Wald. Da konnte man dann hingehen und Lebensmittel bekommen oder das etwas, was man brauchte. Und dann gleich die Nähe auch zum Meer und den Inseln.
Ein spannender Zugang für mich ist oft, wenn ich mich in einer bestimmten Landschaft bewege, sei das jetzt eben ein Wald, der in einer Qualität mir neu ist, oder eine Ebene oder eine Meeresküste oder ein Hügelland, mir deutlich zu machen, dass dadurch, dass die Landschaft genau so ist, wie sie ist, ist sie wie eine Art Umarmung. Also sozusagen die Landschaft, die Art der Landschaft hält mich, ja, in einer ganz besonderen Art und Weise. Und dadurch, dass sie da ist und mich hält, löst sie auch in mir andere Bewegungsmöglichkeiten aus oder andere Wahrnehmungsformen aus. Und ich vermute, und das könnte ich aber jetzt dich gleich fragen, Bettina, ich vermute, dass dieses Wahrnehmen, in welchem Raum, also in welchem topologischen Raum wir sind, auch ganz maßgeblich zum Menschsein gehört. Und aber in unserer ja, Lebenswelt, in der modernen Lebenswelt, das etwas wie vergessen ging.
Als ich dir zugehört habe und du hast gesagt, du fühlst dich umarmt von der Landschaft, mein erstes Bild war, ich trete ein in die jeweilige Landschaft. Es gibt manchmal sehr auffällige Türen, manchmal ganz kleine Türen, aber ich trete ein in einen Raum. Das Bild ist mir oft stark. Ich bin dann drin und dann geht es los. Man weiß nicht vorher, was geschieht. Es ist auch, also ein Eintreten und sich gewissermaßen aussetzen in dieser Welt, in der ich ja nicht normalerweise zu Hause bin. Ich lebe in einer Stadt und in einem Haus. Und dort leben wenige Menschen in der Landschaft. Es leben dort Tiere, Pflanzen und so weiter. Also ich trete ein in einen Raum, der anders ist als der in der Stadt, als der von Menschen überwiegend bewohnte und warte und lasse mich überraschen und gucke und höre. Ich bin oft über das Hören verbunden. Ich höre Bäume, ich höre kleine Pflanzen oder Tiere oder den Wind in den Pflanzen. Ich höre und sehe und entweder bin ich ja draußen in einem Auftrag und begleite einen Menschen oder ich bin einfach so draußen, kann man sich noch mehr überraschen lassen.
Es ist schön, weil es ist wie, du bist draußen und dann trittst du aber wo ein, ne? Also du bist draußen drinnen, ne? In dieser Beschreibung. Und da
Ja.
fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist wohl irgendeine Anekdote, muss wohl gewesen sein in Asien, wo ein Mönch hineingerufen wurde, weil draußen so schlechtes Wetter ist. Und man hat ihn irgendwie eingeladen und gesagt, kommen Sie doch rein. Und dann hat er doch wohl gesagt, ja, wo soll ich rein? Ich bin ja schon drinnen. Also der war offenbar auch wo drinnen. Aber dieses Eintreten, auch so wie du es jetzt beschrieben hast, ist auch ein Eintreten in einen Andersraum. Diese Möglichkeit, in einen Andersraum hineinzukommen, den man dann erkundet, erforscht.
Ja, ich finde das passend. Es ist ein Andersraum. Und in diesem Andersraum, zum Beispiel in einem Waldstück, in dem ich bin, kann es noch wieder nächste Schritte geben in noch einen anderen Raum. Also wenn ich jetzt Andersraum verstehe als Raum, in dem mir auch nicht sichtbare lebende Wesen möglicherweise in einem Moment begegnen. Also in dem Andersraum kann es noch einen Andersraum geben.
Dazu braucht es vermutlich die Fähigkeit des Staunens auch und sich überraschen zu lassen. Man könnte ja auch in diesem Andersraum das suchen, das man eh schon kennt, oder man lässt sich dort staunend überraschen von dem, was mir begegnet.
Ja, Staunen gefällt mir auch. Staunen gehört dazu, dass man nichts Bestimmtes sucht oder will oder schon weiß.
Wir arbeiten ja mit dem Begriff des Streunens, ne? Oft im naturtheologischen, so dieser Wahrnehmungszustand der freischweifenden Aufmerksamkeit, die nicht schon zweckgebunden sich ausrichtet auf etwas. Ne? Ja.
Und du verwendest ja auch oft den Begriff der Unverfügbarkeit, nicht? Dass das, was mir dort begegnet, nicht von mir. Hier ist die Frage, kann ich es einladen? Welche Haltung von Menschen begünstigt denn was? In welcher Form der Einladung kann ich Unverfügbares einladen? Oder ist das ein Paradoxon?
Vielleicht ist das Erste, dass ich es für möglich halte. Also, dass ich weiß und glaube daran, es gibt so viel mehr, als die Menschen erklären können oder wissen. Es gibt eine Welt, die so viel größer ist. Es gibt etwas, was uns da in der Landschaft wirklich überraschen kann, plötzlich geschenkt werden kann. Also zu wissen, dass es das gibt und daran zu glauben und an ein, und eine größere Welt auch immer wieder zu erleben. Auch daran zu glauben, dass Menschen, die mitkommen und zu wissen, dass Menschen, die mitkommen, dass sie solche Geschenke erfahren können, dass plötzliche, unvermutete, berührende Erlebnisse, darum geht es ja, dass es mich irgendwie berührt oder mich was angeht, und dass sie die machen können. Also jeder Mensch, der mitkommt, kann so ein Erlebnis haben. Und wichtig ist wirklich, man kann nichts versprechen, man kann nicht wissen, was den Menschen geschieht, die mitkommen. Nützlich ist auch dennoch bei aller Unverfügbarkeit und Offenheit scheint doch nützlich eine bestimmte Ausrichtung. In manchen Momenten ist das auch nützlich. Also sowas wie eine Sehnsucht oder ein Wunsch oder das Gefühl oder eine Ahnung oder das Gefühl, ich möchte irgendwo hin oder
Ein Anliegen auch.
ein Anliegen. Ja, genau. Ja, dass ich habe jetzt aus der Arbeit schon das Gefühl, dass das auch eine Wirkungsdimension ist. Was würdest du sagen, Habiba?
Ja, also ich denke besonders, weil das wäre ja auch eine Frage, die mich gerade beschäftigt hat, inwiefern hat diese Art von Eintreten in diese Andersräume, dieses Entdecken, dieses zweckfreie, unverfügbare, diese unverfügbaren Begegnungen, inwieweit können die überhaupt zu einem Beruf werden, ne? Und wie weit können die dienen, auch einer Beratung dienen oder einem Prozess dienen, der vielleicht sogar in therapeutischen Bewegungen eingebettet ist. Und aus der Perspektive sind Anliegen absolut erlaubt, ja, notwendig. Sie sind vielleicht sogar die Grundlage unseres professionellen Handelns. Ja, wenn wir Beratung auch anbieten in Naturräumen. Ja. Und es muss ja nicht nur ein spezifisches Anliegen sein, das Anliegen kann auch sein, ich möchte mich wieder lebendiger fühlen. Ich fühle mich isoliert, ich will mich wieder verbundener fühlen. Also das sind ja, geht nicht nur um ganz spezifische Fragen, aber ja.
Was sind denn so Anliegen, Bettina, die du von den Menschen hörst, die du begleitest, berätst? Ich weiß nicht, was ist überhaupt das richtige Wort?
Als Überbegriff für den Beruf finde ich Beratung gut. Begleiten passt aber auch. Dieses Nebenhergehen und sehen, wohin geht der Weg, was ist der nächste Schritt, was ist das nächste Bild, das auftaucht, was ist der Hinweis, der greift. So, insofern finde ich Begleiten auch gut.
Und mit welchen Anliegen wollen die Menschen begleitet werden? Was hörst du da? Was erlebst du da? Wie verändert sich das vielleicht auch im Gehen?
Übergreifend würde ich wirklich sagen, es sind die Fragen, die im Leben von Menschen so auftauchen. Es ist eine große Bandbreite. Es können Entscheidungsfragen sein. Es ist häufig das Gefühl, irgendetwas möchte ich ändern, irgendetwas stimmt nicht mehr. Ich habe vielleicht auch schon eine Ahnung, wohin, aber ich weiß noch nicht genau. Und das Wissen in unseren Fällen, die Natur hilft mir dabei oder ist ein guter Raum und es macht Sinn. Dann gibt es auch häufiger dieses Anliegen, ich möchte besser fühlen, den Körper fühlen, Intuition fühlen, mehr Vertrauen auch gewinnen, dass das, was ich dann fühle oder entscheide, auch richtig ist. Und dazu gehört dann auch das Gefühl, wenn ich in die Natur gehe, unterstützt mich das. Diese Verbindung zum Draußensein hilft mir auch, in Verbindung zu sein mit mir und allem, was mich im Leben umgibt. Manchmal sind es auch Schicksalsschläge, also Veränderungen, die den Menschen begegnen. Wie gehe ich damit um? Wie verarbeite ich das? Was kommt jetzt? Was heißt das für mein Leben? Krankheit, Verlust, Todesfälle, Kündigungen. Und vielleicht noch als letztes, was mir jetzt einfällt, was häufiger vorkommt, das Gefühl, nicht am richtigen Ort zu sein, mit den Fähigkeiten, die mitgegeben sind. Und dann die Entscheidung, ich möchte finden, der Ort, wo ich mit meinen Möglichkeiten gut wirken kann. Und das berührt noch die Frage, die vielleicht vermehrt tatsächlich aufkommt, vielleicht auch bei Jüngeren noch mehr. Ein Ort, an dem ich sinnvoll wirke und auch beitrage dazu, dass diese Erde mit allen Lebewesen so erhalten bleiben kann, dass alles, was da draußen lebt, auch leben kann. Also der ökologische, umweltbewusste Blick. Ja, da würde ich schon sagen, der kommt mehr hinein und der verwebt sich auch mehr mit der Suche nach eigenen guten Orten und dem Wirken in der Welt.
Also es scheint so etwas zu geben, dass dadurch, dass wir aus den städtischen oder aus den Agglomerationsgebieten hinaus oder hineingehend in eine Naturwelt oder in einen Raum, der weniger geprägt ist von menschlicher Präsenz, wie du gesagt hast, dass wir dann auf eine Art und Weise uns vielleicht neu und wieder kontextualisieren gleichzeitig. Also wir treten in einen anderen Raum, der wiederum etwas in uns weckt, das neu und vertraut gleichzeitig ist. Und dann, so erlebe ich das oft, dann beginnen Menschen irgendwie anders zu denken oder wahrzunehmen. Und manchmal geschieht so etwas wie ein Zurecht- oder Neuordnen. Die Menschen fühlen sich dann manchmal wie zurechtgeruckelt durch den Kontext, ja, neu ausgerichtet, auch im Sinne von Orientierung. Ja. Wie würdest denn du, es gibt ja viele Beschreibungen von, was geschieht uns denn, wenn wir draußen sind, ja? Aber wie würdest denn du das mit deinen Zugängen, Erfahrungen beschreiben? Was geschieht Menschen, wenn sie draußen sind?
Ich knüpfe nochmal bei dem zurechtgerückelt werden an.
Ja.
Dazu kommt für mich das Bild, auch innerlich rückelt sich, hast du gesagt, rückt sich etwas plötzlich zurecht. So, ja, also mit diesem Zurechtrückeln kann ich was anfangen. Auch so im Denken, oder sagen wir mal im Inneren der Menschen. So. Was geschieht da draußen? Ich würde sagen, ein wichtiges Feld ist, dass wir Menschen dort anders eingebettet sind. Wir sind nicht mehr so wichtig, wir sind nicht so übermächtig. Wir sind ein Teil von vielen anderen Lebewesen in einem anderen Raum, wie ich vorhin gesagt habe. Das verändert etwas. Wir sind eingebettet in etwas Größeres. Wir haben mehr Gefühl dafür, jenseits der Menschen gibt es wirklich noch eine andere Welt und wir haben daran Anteil. Das macht uns kleiner, das macht auch die Teilnehmerinnen manchmal auf eine gute Weise kleiner oder bescheidener oder demütiger. Es relativiert das, was als Problem da ist, was als große Frage da ist. Es relativiert, es schließt an größere Rhythmen und Mechanismen. Es ist aufgehoben manchmal, dass das begegnen mir oft, dass Dinge, auch schwerere Dinge, irgendwo aufgehoben sind dort draußen, unterstützt durch unsere Arbeit. Aber die Landschaft unterstützt das schon auch sehr. Also eingebettet sein, angebunden sein, verbunden sein, Teil sein, größerem, in Kontakt sein, auch körperlich in Kontakt sein.
Im angemessenen Maß sein.
Ja, genau,
Ja.
angemessenes Maß ist eine gute Beschreibung.
Vielleicht ist dazu auch hilfreich, dass du erzählst, welche im Grund Alltagstätigkeiten, aber auch ritualisierten Tätigkeiten im Draußensein das begleiten. Also Alltag, wir müssen alle mal schlafen und oft übernachtet ihr ja auch draußen mit den Menschen. Also es geht ja nicht nur unter Anführungszeichen um einen Spaziergang durch den Wald. Das Feuer scheint mir ein wichtiger Teil zu sein, auch am Feuer zu kochen. Würdest du dem zustimmen und welche Elemente, welche Zuspieler, welche Tätigkeiten gibt es denn dann noch, die das, was du jetzt beschrieben hast, auch unterstützen?
Schön, dass du das ansprichst, weil auch in unseren Weiterbildungen, so wie ich gelernt habe und wie ich auch selber weiterarbeite, es ist tatsächlich so, dass die Alltagstätigkeiten so eine große Wirkung haben. Im Grunde sind sie manchmal wichtiger als diese unterstützenden zusätzlichen Methoden, die wir einsetzen. Also es ist eine so wichtige Wirkungsebene, auf der Erde zu sitzen. Dort das Gemüse zu schnippeln, das Feuer zu hüten, sich im Wasser zu waschen, ein Nachtlager einzurichten, indem man Seil um den Baum spannt und drumherum turnt oder im Gebüsch noch versucht, ein Seil anzubinden. Ich würde sagen, also dieser unmittelbare Kontakt mit dem Boden, mit den Gewächsen, mit dem Holz sammeln, Holz aufschichten, Feuer machen, Feuer hüten, kochen, Wasser holen, im Wasser sich waschen, auf der Erde schlafen, die Luft einatmen, die da ist, allen Wettern ausgesetzt sein, das ist das Wesentliche.
Im Versuch, darüber auch nachzudenken und dem Sprache zu geben, verfolgen wir die Hypothese, dass durch diese einfachen Tätigkeiten im Draußensein, die wir auch als Art menschheitsgeschichtliches Erinnerungsarchiv an eine Art und Weise, wie wir früher auch gelebt haben, in Gemeinschaften draußen, dass durch diese Erinnerung, ja, wir auch an das anknüpfen können, was wir ein Archiv der Zuversicht nennen, weil es genau durch diese erdbezogenen, einfachen Lebensvollzüge ja interessanterweise nicht nur eine Veränderung gibt der eigenen Wahrnehmung, sondern man kann auch beobachten, dass in vielen, vielen Fällen sich die Kommunikation zwischen den Menschen verändert, wenn sie sich dessen gewahr ist, dass noch andere auch mitsprechen und mithören. Ja? In diesem Sinne, ich bin mit dir, ich halte das für eine ganz wichtige Erfahrung. Es ist schön, wenn man sie machen kann, auch über ein bisschen längere Zeit. Und dennoch ist es eben auch sehr wertvoll, wenn man auch für eine kürzere Zeit, manchmal ist auch eine Stunde draußen, kann einen Unterschied machen. Weil ich jetzt ja auch schon vom darüber nachdenken gesprochen habe. Du bist ja eben in deinem ersten Beruf, in deiner ersten Ausbildung ja auch Wissenschaftlerin. Ja, also du liebst ja nicht nur die einfachen Vollzüge und das Draußensein und das, du liebst ja auch das Finden von guten Erklärungen, wenn man das so sagen oder guten Begründungen. Ja, den Dingen eine gute Begründung geben. Und dabei hast du dich ja viel mit Ansätzen aus der Philosophie, aus der Anthropologie und auch viel aus der, du nennst das manchmal so freundlich, Naturschriftstellerei. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass es für unsere Zuhörerinnen auch interessant wäre, darüber ein bisschen zu hören. Was sind denn da deine Bezüge? Was kannst du da mit uns teilen? Ja.
Ich glaube, das, was mich, gerade wenn du ansprichst, dass ich auch gerne Wissenschaftlerin bin, was mich am meisten da inspiriert und vielleicht ist das auch für andere interessant, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass Wissenschaft und menschliche Erfahrung nebeneinander stehen können und zusammengehen können oder sogar sich gegenseitig inspirieren können. Also, es ist nicht nur die vielleicht in unserer Kultur und in der Moderne übliche Weise interessant, alles zu begründen und zu erklären, vielleicht zu messen und nachzuweisen, sondern ich möchte daneben gestellt wissen und sehe eben auch viele interessante Autorinnen und Autoren, die das tun in verschiedenen Fächern. Ich möchte daneben gestellt wissen, dass die Alltagserfahrung von Menschen und alles, was mit Wahrnehmen, Fühlen, ja, zusammenhängt, denselben Stellenwert hat. Es ist eine andere Form, Wissen zu schaffen, und die hat denselben Wert. Und das inspiriert mich, zu lesen, dass viele in diese Richtung Wissenschaft angucken und Erfahrung daneben stellen und damit auch den Bereich von Wissenschaft erweitern. So, ja. Drittens kommt ja zum Teil noch dazu das Anknüpfen an indigen überliefertes Wissen. So, dass, wenn man das als drittes Feld sehen will oder noch anknüpfen an Schicht, an Erfahrung, die überliefert ist. Und für dieses Zusammenspiel, deshalb ist es für unsere Berufe oder auch für Nachbarberufe interessant, können eben unsere Berufe immer wieder schöne Räume öffnen. Also da ist die Verbindung, ne? In denen Menschen zusammenkommen und eben alle Bereiche, die das Leben ausmacht, einbringen und das, was vielleicht manchmal zu kurz kommt, auch dazukommen kann. Ich lese auch, dass jetzt so relativiert wird sehr stark diese menschliche Vorherrschaft. Der Mensch ist ein Lebewesen unter ganz vielen. Dem Menschen gehört die Erde nicht und schon gar nicht gehört sie ihm allein. Und es dient dem Menschen, wenn er sie in Kontakt ist mit allem anderen, was auch lebendig ist. Das ist nämlich auch interessant an all diesen Publikationen. Es tut sowohl der ganzen Erde gut, allem, was lebt, und es tut aber auch, das geht jetzt mehr in Richtung unserer Berufe auch, es tut auch den Menschen gut, wenn sie in Kontakt mit allem sind. Und das wird auch vermehrt gesehen.
Was mich auch jetzt gerade noch beschäftigt, es gibt ja so eine Art Exilbewegung von bestimmten Weisheiten oder von Denkformen. Ja? Jetzt mache ich zuerst eine andere Brücke, weil ich vor kurzem ein hochinteressantes Gespräch mit dem Andreas Reckwitz gehört habe. Das ist ein Soziologe, der jetzt gerade auch ein Buch geschrieben hat über Verlust in der Moderne, definiert Verlust als ein Grundproblem der Moderne. Und er sagt, man muss sich ja fragen, wohin die Moderne im Moment wandert und ob das Gedankengut der Moderne zusammen mit dem Fortschritt etwa wandert es jetzt nach Dubai und Abu Dhabi, wandert es jetzt in den Nahen Osten oder wandert es in den Osten, ganz in den Osten. Und was wandert denn auch, was migriert denn auch für Denkweisen, sozusagen vielleicht aus eben, man könnte jetzt schon auch sagen, globalen Süden, aber ja nicht nur aus indigenen Formen, die migrieren ja vielleicht jetzt auch noch nach Europa. Ja, also überhaupt die Idee von bestimmten Denkströmungen, die aber eben auch strömen, ja, durch die Welt. Das frage ich mich jetzt gerade, ob wir von so einer Migration auch mit ergriffen sind. Und ich kann natürlich jetzt nicht umhin zu sagen, und gleichzeitig erleben wir ja einen riesen Backlash. Ja? Also, wie sehr hat diese Art von Bemühungen oder neuen Zugängen schaffen in einer Welt Platz, die gerade großmäulig völlig andere Grundsätze wieder einführt, ja, also wo das Feine kaum einen Platz hat.
Das Migrieren finde ich, also find ich interessant. Das ist auch nochmal eine andere Idee, als zum Beispiel sich Ideen anzueignen, ne? Aus anderen Kulturen, sondern sie migrieren vielleicht auch und auf andere, auf unsere Art nehmen wir sie hier auf und setzen sie um. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Ich glaube schon, dass wir dazu beitragen können, da auch verschiedene Autorinnen und Autoren zusammenzubringen. Mir fällt auch auf, dass in manchen wissenschaftlichen Zugängen werden andere wissenschaftliche Arbeiten zitiert. Und da gibt es zwischen den Feldern nicht so viel Berührung. Und wir können, wir müssen, wir sind nicht an den Unis, ja, wir betreiben solide Fachlichkeit und wir sind frei genug, einfach das zu kombinieren, was uns sinnvoll scheint, was uns inspiriert, was mit der Fachlichkeit zusammengeht. Und wir können Bücher lesen, wie die von Robin Wall Kimmerer zum Beispiel, ja, und wir können auch Bücher von Dekolat lesen. Also wir können uns der Wissenschaft widmen und das aufnehmen und einbauen in unsere Fachlichkeit. Wir können Bücher lesen, die zum Teil auf indigenem Wissen beruhen oder auch ganz. Also wir können kombinieren und können das auch weitergeben. Das empfinde ich als große Freiheit auch im Vergleich zum universitären Dasein. Und damit können wir auch was beitragen, ja? Diese Idee, es geht vieles miteinander auch.
Ich glaube, in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren gab es ja auch viele Strömungen, die sich eben mit so einer Art von Transdisziplinarität beschäftigt haben oder die das als Wert gesehen haben. Und ja, ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen, was entsteht eben aus dieser Freiheit oder dadurch, dass wir in einem vielleicht auch Berufsfeld tätig sind, das sich nicht eindeutig muss einer Disziplin verschreiben, sondern es kann von einer Fachlichkeit ausgehend verschiedene Sprachen und Denkformen auch durchaus zusammendenken. Ja, also das ist nicht muss und dass dadurch auch wieder etwas Neues entstehen kann. In diesem Sinne, ne?
Genau.
Wie gehst du denn damit um, Bettina, dass wir uns dadurch, dass wir ja diese Unterscheidung machen, Natur und Kultur oder eben Mensch und Natur, dass wir ja eben diese Kategorien aufmachen, um deren Überwindung es eigentlich geht. Wo bist du denn da gerade in deiner Haltung, in deiner Suche? Wer kommt dir da entgegen? Ja, wie gehst du mit diesen Kategorien um?
Geht mir tatsächlich im Moment so, dass ich denke, eigentlich darf ich Natur nicht mehr sagen. Es macht nicht so viel Sinn. Ich benutze den Begriff weiter in dem schlichten Sinn, wie er oft verstanden wird im beruflichen Umfeld. Wir sind draußen in der Landschaft. So, in diesem ganz einfachen Sinn macht er manchmal in der Praxis und in Texten der Ausschreibung noch Sinn. Ansonsten bin ich wirklich auf der Suche, andere Sprachen zu finden. Ich sage häufig in der Landschaft oder das Lebendige, das, was lebt. Menschen sind ein Lebewesen unter vielen anderen. Also ich bin tatsächlich auch auf der Suche, das noch wieder anders zu beschreiben, möglichst ohne den Naturbegriff.
Jetzt müssen wir, glaube ich, aber jetzt musst du noch erzählen, warum, was bringt dich dazu zu sagen, eigentlich darf ich Natur nicht mehr sagen? Was steckt da dahinter? für eine Überlegung?
Dahinter steckt eben das, dass mir durch das Lesen nochmal klar geworden ist, dass zumindest in dem theoretischen Zugang in der modernen westlichen Welt Mensch und Natur als Kultur und Natur Gegensätze sind. Also es wurde etabliert als Gegensatzpaar. Der Mensch ist das Lebewesen, was durch seine geistigen Fähigkeiten scheinbar, ja, den anderen überlegen ist. Und Natur ist alles andere, zum Teil als unbelebt geltende, jetzt schematisch gesprochen. Und diesem Gegensatz folgen wir ja gar nicht. Dekolar zum Beispiel nennt das Naturalismus. Ja? Andere Formen wären zum Beispiel Animismus, verbunden zu sein mit einer Welt, die man als belebt oder beseelt versteht, mit vielen Lebewesen. Das heißt, wenn ich diesen erst seit wenigen Jahrhunderten bestehenden Denkgegensatz von Mensch und Natur ernst nehme, dann muss ich was Neues finden in meiner Sprache, weil ich folge dem nicht oder dieser Arbeitsansatz folgt dem nicht. Und dann ist es konsequent, das anders zu beschreiben. Ganz einfach.
Eine Möglichkeit, ja, gar nicht so sehr bei diesen Begriffen und mit diesen Begriffen zu operieren, ist ja darauf zu schauen, welche Art von Beziehungsqualität entsteht zwischen mir und dem Raum. Man könnte auch sagen, die Frage der Weltbeziehung, großen gesprochen, ne?
Genau.
Und habe ich überhaupt ein Recht oder wo und wann gewinnen wir ein Recht auch zur mehr als menschlichen Welt? Das ist ja auch eine Formulierung. Oder anders als menschliche Welt. Habe ich überhaupt ein Recht und habe ich einen Zugang zu den Beziehungsqualitäten dorthin? Und wie stellt sich denn in deiner Praxis oder in deinem Zugang, welche Rolle spielt denn da die Naturbeziehung, die Weltbeziehung oder die Beziehung?
Zur Weltbeziehung gefällt mir auch als Begriff gut. Manchmal wähle ich Zugang, Weltenzugang. Das ist vielleicht etwas oder ein Schritt davor noch. Und dann kann ich ja auch nicht bestimmen über die Beziehung. Also es ist ein Zugang. Dann habe ich einen Raum, das würde jetzt auch zum systemischen Denken passen. Ich habe dann erstmal einen Raum zwischen mir und anderen Lebewesen und kann vielleicht erstmal zuhören, sehen, gucken, Zeichen lesen, also versuchen zu entziffern, überhaupt zu gucken, wer ist da, was kommt von dort, ja. Es ist ein sich gegenseitig annähern in einem Raum. Aber Beziehung find ich eine schöne Überlegung. Wenn ich mich richtig erinnere, versucht Dekolar dort auch verschiedene Beziehungsformen noch als Kategorien sogar zu etablieren, wie man untersuchen kann. Beziehung ist auch beidseitig, ne? Es ist immer oder mehrseitig. Es geht nicht nur von mir aus. Du hast gefragt, habe ich ein Recht? Muss man gucken, muss man sich entwickeln lassen, was, ne?
Also jetzt auch aus systemischer Sicht gab es ja unter den Systemikern dann noch den Switch von der Frage nach der Beziehung, die Frage, wie wird kommuniziert? Ja? Und das ist auch für uns eine sehr interessante Perspektive. Und insofern sage ich ja, was heißt es für Menschen, wenn sie wieder beginnen, vermehrt auch mit anders als menschlichen Lebendigkeiten zu kommunizieren. Ja? Ich meine, sind sie dann verrückt? Sind sie durchgeschossen, abgedreht? Oder sind sie, was macht das mit uns, wenn wir beginnen, uns zu erinnern, zu erlauben,
wieder zu kommunizieren, zu sprechen mit der Welt. Ja? Und ja, natürlich auch uns auch wieder ansprechen zu lassen.
Es macht uns weiter, würde ich als erstes antworten. Es macht uns weiter. Es lässt mehr fließen. Es lässt uns lebendiger fühlen. Wir sind eingebunden. Das wäre ja auch einer deiner Grundbegriffe, ne? Angebunden, eingebunden. Das macht viel aus. Wir gehören dazu. Ich habe jetzt plötzlich den Gedanken, es macht eben auch so einen Unterschied dann, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Darüber sprechen wir gar nicht so oft. Wahrscheinlich habt ihr den Gedanken aber auch schon länger. Dieses ins Gespräch kommen, in eine Beziehung kommen mit anders als menschlichem, macht auch einen Unterschied darin, wie wir mit Menschen dann umgehen können.
Ja, schön, dass du so Qualitäten einbringst. Und tatsächlich, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, unsere Erfahrung ist ja, dass Menschen auch mit Menschen anders zu sprechen anfangen, wenn sie in diesen einfachen, man könnte fast sagen, archaischen Bezügen im Wald oder auf der Wiese, im weiten Flur leben.
Ich glaube, du hast das im letzten Gespräch mit dem Matthias Ohler beschrieben, Herr Beber. Du hast auf dieses Zwischen, auf diesen Zwischenraum hingewiesen und du hast das Beispiel gebracht, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ihr eben mit Menschen ums Feuer sitzt, was geschieht dann, wenn du darauf hinweist, wenn wir mal die Aufmerksamkeit von uns dorthin bewegen, was ist denn zwischen uns? Und wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich mir ja, ob jetzt etwas zwischen mir und euch beiden gerade ist oder zwischen mir und dem Vogel, der da vor meinem Fenster sitzt oder dem Baum, der da drüben im Park steht, dann muss ich gar nicht groß nach Unterschieden suchen. Ihr habt den Begriff der Beziehung und den Begriff der Kommunikation eingebracht. Für mich ist dann kein Unterschied.
Kein Unterschied in der Qualität der Erfahrung.
Genau.
Ja.
Oder im Prinzip in der, wie sagt man denn da? Es ist so schwer, warum fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen? Für mich ist kein Unterschied in der Möglichkeit der Kommunikation. Ich habe eine unterschiedliche Sprache natürlich. Ich spreche mit euch anders als mit dem Baum. Und vielleicht nenne ich es auch gar nicht mit dem Baum sprechen, aber dass ich mit ihm in einer wechselseitigen Kommunikation bin, das scheint mir einfach alles andere als verrückt. Ja.
Nicht
Ja.
verrückt und es ist auch nicht einfach nur so, dass wir immer alles dann symbolisch nehmen, ja, oder projizieren, sondern die Menschen erleben es als eine eigene Art der Beziehung in dem Moment.
Mir fällt da ein Beispiel ein aus einem Buch, das du auch unter uns entdeckt hast und dann empfohlen hast von der Nastassja Martin, die lange mit den Ewen, einem Volk in Kamtschatka, gelebt und geforscht hat. Und dort gibt es Gespräche mit einer Frau, von der sie sehr viel erfährt und mit der lebt sie auch. Also sie lebt ja lange dort auch. Aber diese Frau spricht dann darüber, dass es für sie wesentlich ist, dass sie mit den Elementen wirklich sprechen und dass ein Element, ein Wasser nie nur eine Metapher ist für irgendetwas, was uns geschieht, sondern dieser Fluss, mit dem muss man sprechen, weil er gehört maßgeblich zum Leben dazu, ne? Also diese Qualität, das Element nicht nur unserer psychologischen, metaphorischen Plattform dienen, sondern dass sie ein ganz eigenes Leben haben, das übrigens massiv unseres auch beeinflusst. Also das sich wieder bewusst machen oder das wieder erleben, ne? So wie du sagst, Dorli, das ist, es gibt diese Beziehung, die ist, und wir sind auch auf sie angewiesen.
Ja, dass du das Buch ansprichst, freut mich jetzt. Das kann man wirklich sehr empfehlen. Im Osten der Träume heißt es. Und mich hat das auch sehr, sehr berührt, gerade in dieser schlichten Beschreibung dessen, was die Interviewpartnerin sagt. Dieses Volk sucht ja auch, oder diese Familie sucht ja gerade selber auch wieder nach neuen Formen. Sie haben noch Erinnerungen. Das Leben im Wald haben sie aber neu wieder aufgenommen. Das heißt, sie sind auch auf der Suche, diese Beziehung zum Fluss und zum Wasser, was dahinter steht, und zum Feuer, und also neu zu beleben auf ihre Weise. Ich fand das sehr, sehr berührend. Und es hat mich manchmal, auch wenn das nicht vergleichbar ist, etwas erinnert daran, wie unsere Teilnehmerinnen oder auch wir im Wald lebend ein paar Tage diese Beziehungen suchen, ohne dass wir in unserer Kultur jetzt an ein überliefertes, eine starke Tradition anknüpfen könnten, im Wald zu leben. Ne?
Gerade auch in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen und gerade auch an diesem 21. Jänner, wo gestern dieser US-Präsident Trump wieder angelobt wurde und ja wirklich auch im Bezug Mensch und Welt und Mensch und Erde Destruktives vorhat und schon beschlossen hat. Wenn du, Bettina, vorher von den jungen Menschen, die zu dir auch kommen oder vorwiegend Jungen, die auch kommen, weil es ihnen auch ein Anliegen ist, diesen Kontakt als Erdwesen wieder zu pflegen, um auch politisch aktiv zu sein, dann ist das, worüber wir da jetzt sprechen, ja nicht nur unter Anführungszeichen ein therapeutischer und ein heilsamer Raum für Menschen und ist es nicht nur ein Kommunikationsraum, von dem wir gar nicht wissen, wohin da dieses Netz der Kommunikation ausstrahlt, aber ist es ja auch ein zutiefst politischer Raum.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Der eine ist, dass, wenn ich jetzt gesagt habe, jüngere Menschen kommen, die kommen tatsächlich mit dem ausdrücklichen Wunsch, andere Menschen in die Natur zu begleiten. Das ist schon der Ausgangswunsch. Sie suchen nicht mehr so vorrangig vielleicht die eigenen Erfahrungen oder nicht nur, sondern sie wollen beitragen und andere Menschen begleiten, dass sie ihre Kontakte zur Landschaft auch wieder finden. Und der zweite Gedanke ist, dass mir diese Arbeitsweise ziemlich von Anfang an so vorkam, als ob sie eben die Möglichkeit hat, auch verschiedene Menschen zusammenzubringen. Also Räume zu eröffnen, in denen verschiedene Menschen zusammenkommen können. Und auch das kann eine politische Dimension haben oder eine gesellschaftspolitische. Wenn viele Menschen dazu beitragen, Orte zu schaffen, an denen verschiedene Stimmen gleichwertig gehört werden können,
Genau.
dann ist das wertvoll. Das können deine Erzählkreise sein oder es können unsere Arbeiten draußen sein.
Ich glaube, da wirklich viel konkret Politisches auch zu sehen in diesen Zugängen, in diesen Arbeitsweisen, in diesen Fachlichkeiten, in all den geschriebenen und damit natürlich auch sich ausbreitenden Gedanken, das ist eine wichtige Stimmung, eine wichtige Strömung und sie ist, knüpft an Notwendigkeiten. Ja? Ich glaube, es sind politische Notwendigkeiten, die da belebt oder bearbeitet werden und erfahren werden. Ja. Du bist uns noch immer was schuldig, Dorli.
Ich bin euch noch was schuldig. Oh, jetzt komme ich mir fast seltsam vor, aber ich erzähle euch jetzt diese Geschichte, dass ich heute ja eben auf den Timelines der Social Media war ja der Schrecken unterwegs nach allen Ankündigungen und bereits getroffenen Entscheidungen von Trump. Und es taucht mittendrin in dieser Timeline plötzlich das Bild von einem Winter-Jasmin auf. Eine gelbe Blüte, umrankt von Eiskristallen. Es ist hier, ich vermute bei euch auch, ja sehr, sehr kalt. Und ich bin jetzt keine Person, die schnell auf diese Naturbilder in Social Media reagiert, aber diese Blüte hat mich total genommen und bezaubert in dieser wirklich unendlichen Schönheit. Gilt das als Naturerfahrung, liebe Naturtherapeutinnen?
Also ja, mir gefällt das Stichwort Schönheit und das Stichwort Verzaubern oder der Zauber. Das gilt auf jeden Fall. Vielleicht geht es ja auch nicht immer nur darum, rauszugehen, aber zum Beispiel etwas von der Schönheit des Lebens oder dem Unerklärlichen, dem Zauber des Lebens mit zu erhaschen, mit zu leben, mit zu ermöglichen. Das ist so viel.
Das war auch das, was es dann in Folge bei mir ausgelöst hat. Also diese Gleichzeitigkeiten, die wir ja auch brauchen. Erschrocken zu sein, oder verstört über gewisse Dinge und dann im nächsten Moment gleichzeitig bezaubert sein zu können. Das finde ich schön.
Ja, und das ist ja auch die Blüte im Winter, ne?
Ja.
Das erzählt auch dieses Bild schon, diese Parallelität von für uns oft sich ausschließenden Wirklichkeiten.
Ja, das ist ein schöner Hinweis, ja. Ja, liebe Bettina Grote, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft zum Gespräch und das schöne Gespräch. Danke, dass du bei uns im Podcast warst.
Ja, danke schön.
Ich danke euch.
Und euch allen, die ihr zugehört habt, auch alles Liebe, schreibt uns gerne, wenn es Anmerkungen, Weitererzählungen zu dem gibt, was wir da gesprochen haben, und euch alles Gute.